Ein anderes Mal kamen Vater und Sohn zornig und deprimiert zu Tische. Was passiert sei? Ach, nichts. Eine große Lieferung Roggen nach Holland sei ihnen verloren gegangen. Strunk und Hagenström hätten sie ihnen vor der Nase weggeschnappt. Ein Fuchs, dieser Hinrich Hagenström. Solche Äußerungen hatte Toni oft genug angehört, um gar nicht zum Besten gegen Julchen Hagenström gestimmt zu sein. Sie gingen gemeinsam, weil sie einmal Nachbarinnen waren, aber meistens ärgerten sie einander. »Mein Vater hat 1000 Taler«, sagte Julchen und glaubte entsetzlich zu lügen. »Deiner vielleicht?« Toni schwieg vor Neid und Demütigung. Dann sagte sie ganz ruhig und beiläufig, »Meine Schokolade hat eben furchtbar gut geschmeckt. Was trinkst du eigentlich zum Frühstück, Julchen?« »Ja, ehe ich es vergesse«, antwortete Julchen, »möchtest du gern einen von meinen Äpfeln haben?« »Ja? Päh, ich gebe dir aber keinen.« Und dabei kniff sie ihre Lippen zusammen und ihre schwarzen Augen wurden feucht vor Vergnügen. Manchmal ging Julchens Bruder Hermann, ein paar Jahre älter als sie, gleichzeitig zur Schule. Sie besaß noch einen zweiten Bruder namens Moritz, aber dieser war kränklich und war zu Hause unterrichtet. Hermann war blond, aber seine Nase lag ein wenig platt auf der Oberlippe. Auch schmatzte er beständig mit den Lippen, denn er atmete nur durch den Mund. »Unsinn«, sagte er, »Papa hat viel mehr als 1000 Taler.« Das Interessante an ihm aber war, dass er als zweites Frühstück zur Schule nicht Brot mitnahm, sondern Zitronensemmel. Ein weiches, ovales Milchgebäck, das Korinthen enthielt und das er sich zum Überfluss mit Zungenwurst oder Gänsebrust belegte. Dies war so sein Geschmack. Für Toni Buddenbrook war das etwas Neues. Zitronensemmel mit Gänsebrust. Übrigens musste es gut schmecken. Und wenn er sie in seine Blechbüchse blicken ließ, so verriet sie den Wunsch, ein Stück zu probieren. Eines Morgens sagte Hermann, »Ich kann nichts entbehren, Toni. Aber morgen werde ich ein Stück mehr mitbringen, und das soll für dich sein, wenn du mir etwas dafür wiedergeben willst.« Nun, am nächsten Morgen trat Toni in die Allee hinaus und wartete 5 Minuten, ohne dass Julchen gekommen wäre. Sie wartete noch eine Minute, und dann kam Hermann allein. Er schwenkte seine Frühstücksdose am Riemen hin und her und schmatzte leise. »Na?« sagte er. »Hier ist eine Zitronensemmel mit Gänsebrust. Es ist nicht einmal Fett daran, das pure Fleisch. Was gibst du mir dafür?« »Ja, einen Schilling vielleicht?« fragte Toni. Sie standen mitten in der Allee. »Einen Schilling«, wiederholte Hermann. Dann schluckte er hinunter und sagte, »Nein, ich will etwas anderes haben.« »Was denn?« fragte Toni. Sie war bereit, alles Mögliche für den Leckerbissen zu geben. »Einen Kuss«, rief Hermann Hagenström, schlang beide Arme um Toni und küsste blindlings darauf los, ohne ihr Gesicht zu berühren, denn sie hielt mit ungeheurer Gelenkigkeit den Kopf zurück, stemmte die linke Hand mit der Büchermappe gegen seine Brust und klatschte mit der rechten 3 oder 4 Mal aus allen Kräften in sein Gesicht. Er taumelte zurück. Aber im selben Augenblick fuhr hinter einem Baume Schwester Julchen wie ein schwarzes Teufelchen hervor, warf sich zischend vor Wut auf Toni, riss ihr den Hut vom Kopf und zerkratzte ihr die Wangen aufs Jämmerlichste. Seit diesem Ereignis war es beinahe zu Ende mit der Kameradschaft. Übrigens hatte Toni sicherlich nicht aus Schüchternheit dem jungen Hagenström den Kuss verweigert. Sie war ein ziemlich keckes Geschöpf, das mit seiner Ausgelassenheit seinen Eltern, im Besonderen dem Konsul, manche Sorge bereitete. Und obgleich sie ein intelligentes Köpfchen besaß, das flink in der Schule erlernte, was man begehrte, so war ihr Betragen in so hohem Grade mangelhaft, dass schließlich sogar die Schulvorsteherin, welche Fräulein Agathe Vermehren hieß, ein wenig schwitzend vor Verlegenheit in der Mengstraße erschien und der Konsulin höflichst anheimgab, der jungen Tochter eine ernstliche Ermahnung zuteil werden zu lassen, denn dieselbe habe sich, trotz vieler liebevoller Verwarnungen, auf der Straße aufs Neue offenkundigen Unfugs schuldig gemacht. Es war kein Schade, dass Toni auf ihren Gängen durch die Stadt alle Welt kannte und mit aller Welt plauderte. Der Konsul zumal war hiermit einverstanden, weil es keinen Hochmut, sondern Gemeinsinn und Nächstenliebe verriet. Sie kletterte gemeinsam mit Thomas in den Speichern an der Trave zwischen den Mengen von Hafer und Weizen umher, die auf den Böden ausgebreitet waren. Sie schwatzte mit den Arbeitern und den Schreibern, die dort in den kleinen dunklen Comptoirs zu ebener Erde saßen. Ja, sie half sogar draußen beim Aufwinden der Säcke. Sie kannte die Schlachter, die mit ihren weißen Schürzen und Mulden durch die breite Straße wanderten. Sie kannte die Milchfrauen, die mit ihren Blechkannen vom Lande hereinkamen und ließ sich manchmal ein Stück von ihnen kutschieren. Sie kannte die graubärtigen Meister in den kleinen hölzernen Goldschmiedbuden, die in die Marktarkaden hineingebaut waren, die Fisch-, Obst- und Gemüsefrauen auf dem Markte sowie die Dienstmänner, die an den Straßenecken ihren Tabak kauten. Gut und schön. Aber ein bleicher, bartloser Mensch, dessen Alter nicht zu bestimmen ist und der morgens mit einem traurigen Lächeln in der breiten Straße zu Lustwandeln pflegt, kann nichts dafür, wenn er gezwungen ist, bei jedem plötzlichen Laut, den man ausstößt, zum Beispiel »Ha« oder »Ho«, auf einem Beine zu tanzen. Und dennoch ließ Toni ihn tanzen, sobald sie ihn zu Gesichte bekam. Es ist ferner nicht schön, eine ganz winzige kleine Frau mit großem Kopfe, welche die Gewohnheit hat, bei jeder Witterung einen ungeheuren, durchlöcherten Schirm über sich aufgespannt zu halten, beständig durch Rufe wie »Schirmadame« oder »Champignon« zu betrüben. Und es ist tadelnswert, wenn man mit zwei oder drei gleichgesinnten Freundinnen vor dem Häuschen der alten Puppenliese erscheint, die in einer engen Tüte bei der Johannesstraße mit wollenen Puppen handelt und allerdings ganz merkwürdig rote Augen hat, dort aus Leibeskräften die Glocke zieht und, wenn die Alte herauskommt, mit falscher Freundlichkeit fragt, ob hier vielleicht Herr und Madame Spucknapf wohnen, worauf man mit großem Gekreisch davonrennt. Das alles aber tat Toni Buddenbrook, und zwar, wie es schien, mit völlig gutem Gewissen. Denn wurde ihr von Seiten irgendeines Gequälten eine Drohung zuteil, so musste man sehen, wie sie einen Schritt zurücktrat, den hübschen Kopf mit der vorstehenden Oberlippe zurückwarf und ein halb entrüstetes, halb mokantes »Pah« hervorstieß, als wollte sie sagen, »Wage es nur, mir etwas anhaben zu wollen. Ich bin Konsul Buddenbrooks Tochter, wenn du es vielleicht nicht weißt.« Sie ging in der Stadt wie eine kleine Königin umher, die sich das gute Recht vorbehält, freundlich oder grausam zu sein, je nach Geschmack und Laune. 3. Jean-Jacques Hofstede hatte, was die beiden Söhne des Konsuls Buddenbrook anging, sicherlich ein treffendes Urteil gefällt. Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt war und die realwissenschaftliche Abteilung der alten Schule mit den gotischen Gewölben besuchte, war ein kluger, regsamer und verständiger Mensch, der sich übrigens aufs Köstlichste amüsierte, wenn Christian, welcher Gymnasiast war und nicht weniger Begabung, aber weniger Ernsthaftigkeit zeigte, mit ungeheurem Geschick die Lehrer nachahmte, im Besonderen den tüchtigen Herrn Marcellus Stengel, der im Singen, Zeichnen und derartigen lustigen Fächern den Unterricht erteilte. Herr Stengel, aus dessen Westentaschen stets ein halbes Dutzend wundervoll gespitzter Bleistifte hervorstarrte, trug eine fuchsrote Perücke und einen offenen, hellbraunen Rock, der ihm fast bis an die Knöchel reichte, besaß Vatermörder, die sogar noch seine Schläfen bedeckten, und war ein witziger Kopf, der philosophische Unterscheidungen liebte, wie etwa, »Du sollst eine Linie machen, mein gutes Kind, und was machst du? Du machst einen Strich.« Er sagte »Line« statt »Linie«. Oder zu einem faulen, »Du sitzest in Quarta nicht Jahre, will ich dir sagen, sondern Jahren.« Wobei er »Quarta« statt »Quarta« sagte und nicht »Jahre«, sondern beinahe »Schare« aussprach. Sein Lieblingsunterricht bestand darin, in der Gesangsstunde das schöne Lied »Der grüne Wald« üben zu lassen, wobei einige Schüler auf den Korridor hinausgehen mussten, um, wenn der Chorus angestimmt hatte, »Wir ziehen so fröhlich durch Feld und Wald«, ganz leise und vorsichtig das letzte Wort als Echo zu wiederholen. Waren jedoch Christian Buddenbrook, sein Vetter Jürgen Kröger oder sein Freund Andreas Giesecke, Sohn des Branddirektors, hiermit beamtet, So werfen sie, statt das zarte Echo zu vollführen, den Kohlenkasten die Treppe hinunter und mussten nachmittags um 4 Uhr in der Wohnung des Herrn Stengel nachsitzen. Hier ging es ziemlich behaglich zu. Herr Stengel hatte alles vergessen und befahl seiner Haushälterin, den Schülern Buddenbrook, Kröger und Giesecke je eine Tasse Kaffee zu verabreichen, worauf er die jungen Herren wieder entließ. In der Tat, die vortrefflichen Gelehrten, die unter der freundlichen Herrschaft eines humanen, tabakschnupfenden alten Direktors in den Gewölben der alten Schule, einer ehemaligen Klosterschule, ihres Amtes walteten, waren harmlose und gutmütige Leute, einig in der Ansicht, dass Wissenschaft und Heiterkeit einander nicht ausschlössen und bestrebt, mit Wohlwollen und Behagen zu Werke zu gehen. Es war da in den mittleren Klassen ein ehemaliger Prediger, der im Lateinischen unterrichtete, ein gewisser Pastor Hirte, ein langer Herr mit braunem Backenbart und munteren Augen, dessen Lebensglück geradezu in dieser Übereinstimmung seines Namens mit seinem Titel bestand und der nicht oft genug die Vokabel Pastor sich übersetzen lassen konnte. Seine Lieblingsredensart lautete grenzenlos borniert, und es ist niemals aufgeklärt worden, ob dies ein bewusster Scherz war. Beabsichtigte er aber, seine Schüler völlig zu verblüffen, so gebot er über die Kunst, die Lippen in den Mund zu klemmen und sie wieder hinauszuschnellen in einer Art, dass es knallte wie ein springender Champagnerpfropfen. Er liebte es, mit langen Schritten im Klassenzimmer umherzugehen und einzelnen Schülern mit ungeheurer Lebhaftigkeit ihr ganzes zukünftiges Leben zu erzählen, und zwar zu dem ausgesprochenen Zwecke, ihre Fantasie ein bisschen anzuregen. Dann aber ging er ernstlich zur Arbeit über, das heißt, er überhörte die Verse, die er über Genusregeln, er sagte Genussregeln und allerhand schwierige Konstruktionen mit wirklichem Geschick gedichtet hatte. Verse, die Pastor Hirte mit unaussprechlich triumphierender Betonung des Rhythmus und der Reime hervorbrachte. Toms und Christians Jugendzeit, es ist nichts Bedeutendes davon zu melden. In jenen Tagen herrschte Sonnenschein im Hause Buddenbrook, wo in den Comptoirs die Geschäfte so ausgezeichnet gingen. Und manchmal gab es ein Gewitter, ein kleines Unglück wie dieses. Herr Stutt in der Glockengießerstraße, ein Schneidermeister, dessen Gattin alte Kleidungsstücke kaufte und darum in den ersten Kreisen verkehrte, Herr Stutt, dessen Bauch von einem wollenen Hemd bekleidet war und in erstaunlicher Rundung über das Beinkleid hinunterfiel, Herr Stutt hatte den jungen Herren Buddenbrook 2 Anzüge gefertigt, die zusammen 70 Courantmark kosteten. Allein auf den Wunsch der beiden hatte er sich bereit finden lassen, schlanke Hand 80 auf die Rechnung zu setzen und ihnen bar den Rest einzuhändigen. Das war ein kleines Geschäft, kein ganz säuberliches, wohl aber durchaus kein ungewöhnliches. Das Unglück aber bestand darin, dass durch das Walten irgendeines finsteren Schicksales das Ganze an den Tag kam, dass Herr Stutt einen schwarzen Rock über dem wollenen Hemd im Privatkomptoir des Konsuls erscheinen musste und Tom und Christian in seiner Gegenwart einem strengen Verhör unterzogen wurden. Herr Stutt, der breitbeinig, aber mit seitwärts geneigtem Kopf und in achtungsvoller Haltung neben dem Armsessel des Konsuls stand, hielt eine wohltönende Rede des Inhaltes, dass dat nu so'n Sack sei und dass er froh sein werde, die 70 Courantmark wiederzubekommen, indem der Sack ja nun mal scheb gegangen sei. Der Konsul war heftig aufgebracht über diesen Streich. Nach ernster Überlegung aber auf seiner Seite war das Ergebnis, dass er das Taschengeld seiner Söhne erhöhte, denn es hieß, führe uns nicht in Versuchung. Augenscheinlich waren auf Thomas Buddenbrook größere Hoffnungen zu setzen als auf seinen Bruder. Sein Benehmen war gleichmäßig und von verständiger Munterkeit. Christian dagegen erschien launenhaft, neigte einerseits zu einer albernen Komik und konnte andererseits die gesamte Familie auf die sonderbarste Weise erschrecken. Man sitzt bei Tische, man ist beim Obste angelangt und speist unter behaglichen Gesprächen. Plötzlich jedoch legt Christian einen angebissenen Pfirsich auf den Teller zurück. Sein Gesicht ist bleich und seine runden, tiefliegenden Augen über der allzu großen Nase haben sich erweitert. »Ich esse nie wieder einen Pfirsich«, sagt er. »Warum nicht? Christian, was für ein Unsinn! Was ist dir? Denkt euch, wenn ich aus Versehen diesen großen Kern verschluckte und wenn er mir im Halse steckte und ich nicht Luft bekommen könnte und ich sprenge auf und würgte grässlich und ihr alle sprenget auch auf. Und plötzlich fügte er ein kurzes, stöhnendes »Oh« hinzu, das voll ist von Entsetzen, richtet sich unruhig auf seinem Stuhle empor und wendet sich seitwärts, als wollte er fliehen. Die Konsulin und Mamsell Jungmann springen tatsächlich auf. »Gott im Himmel, Christian, du hast ihn doch nicht verschluckt!« Denn es hat vollkommen den Anschein, als sei es wirklich geschehen. »Nein, nein«, sagt Christian und beruhigt sich allmählich, »aber wenn ich ihn verschluckte!« Der Konsul, der gleichfalls blass vor Schrecken ist, beginnt nun zu schelten, und auch der Großvater pocht indigniert auf den Tisch und verbittet sich die Narrenspossen. Allein Christian isst wirklich längere Zeit keinen Pfirsich mehr. 4. Es war nicht bloß Altersschwäche, was die alte Madame Antoinette Buddenbrook, 6 Jahre ungefähr, nachdem die Familie das Haus in der Mengstraße bezogen, an einem kalten Januartag endgültig auf ihr hohes Himmelsbett im Schlafzimmer des Zwischengeschosses daniederwarf. Die alte Dame war rüstig gewesen bis zuletzt und hatte ihre dicken weißen Seitenlocken mit aufrechter Würde getragen. Sie hatte zusammen mit ihrem Gatten und ihren Kindern die hauptsächlichsten Diners besucht, die in der Stadt gegeben wurden, und bei den Gesellschaften, die Buddenbrook selbst veranstalteten, ihrer eleganten Schwiegertochter im Repräsentieren nicht nachgestanden. Eines Tages aber, ganz plötzlich, hatte sich ein halb unbestimmbares Leiden eingestellt, ein leichter Darmkatarrh anfangs nur, gegen den Dr. Grabow ein wenig Taube und Franzbrot verordnet hatte, eine mit Erbrechen verbundene Kolik, die mit unbegreiflicher Schnelligkeit Entkräftung herbeiführte, einen sanften und hinfälligen Zustand, der beängstigend war. Als dann Dr. Grabow mit dem Konsul eine kurze, ernste Unterredung draußen auf der Treppe gehabt hatte, als ein zweiter, neu hinzugezogener Arzt, ein untersetzter, schwarzbärtiger, düsterblickender Mann, neben Grabow aus- und einzugehen begann, da änderte sich gleichsam die Physiognomie des Hauses. Man ging auf den Zehen umher, man flüsterte ernst, und die Wagen durften nicht über die Diele rollen. Etwas Neues, Fremdes, Außerordentliches schien eingekehrt, ein Geheimnis, das einer in des anderen Augen las. Der Gedanke an den Tod hatte sich Einlass geschafft und herrschte stumm in den weiten Räumen. Dabei durfte nicht gefeiert werden, denn es kam Besuch. Die Krankheit währte 14 oder 15 Tage, und nach einer Woche kam der alte Senator Duchamp, ein Bruder der Sterbenden, nebst seiner Tochter von Hamburg an, während ein paar Tage später des Konsuls Schwester mit ihrem Gatten, dem Bankier aus Frankfurt, eintraf. Die Herrschaften wohnten im Hause, und Ida Jungmann hatte alle Hände voll zu tun, für die verschiedenen Schlafzimmer zu sorgen und gute Frühstücke mit Krabben und Portwein bereitzuhalten, während in der Küche gebraten und gebacken ward. Droben saß Johann Buddenbrook am Krankenbette und blickte, die matte Hand seiner alten Nette in der seinen, mit erhobenen Brauen und ein wenig hängender Unterlippe stumm vor sich hin. Die Wanduhr tickte dumpf und mit langen Pausen, viel seltener aber noch atmete die Kranke einmal kurz und oberflächlich auf. Eine schwarze Schwester machte sich am Tisch mit dem Beef-Tee zu schaffen, den man versuchsweise noch reichen wollte. Dann und wann trat geräuschlos ein Familienmitglied ein und verschwand wieder. Der Alte mochte sich erinnern, wie er vor 46 Jahren zum ersten Male am Sterbebette einer Gattin gesessen hatte, und er mochte der wilden Verzweiflung, die damals in ihm aufbegehrt war, die nachdenkliche Wehmut vergleichen, mit der er, nun selbst so alt, in das veränderte, ausdruckslose und entsetzlich gleichgültige Gesicht der alten Frau blickte, die ihm niemals ein großes Glück, niemals einen großen Schmerz bereitet, die aber viele lange Jahre mit klugem Anstand bei ihm ausgehalten und nun ebenfalls langsam davonging. Er dachte nicht viel. Er sah nur unverwandt und mit einem leisen Kopfschütteln auf sein Leben und das Leben im Allgemeinen zurück, das ihm plötzlich so fern und wunderlich erschien, dieses überflüssig geräuschvolle Getümmel, in dessen Mitte er gestanden, das sich unmerklich von ihm zurückgezogen hatte und nun vor seinem verwundert aufhorchenden Ohr in der Ferne erhallte. Manchmal sagte er mit halber Stimme vor sich hin: »Kurios, kurios.« Und als dann Madame Buddenbrook ihren letzten, ganz kurzen und kampflosen Seufzer getan hatte, als im Esssaal, wo selbst die Einsegnung stattfand, die Träger den blumenbedeckten Sarg aufgehoben hatten, um ihn schwerfällig davonzuschaffen, da änderte sich seine Stimmung nicht. Da weinte er nicht einmal, aber dies leise, erstaunte Kopfschütteln blieb ihm, und dies beinahe lächelnde »Kurios« wurde sein Lieblingswort. Kein Zweifel, dass es auch mit Johann Buddenbrook zu Ende ging. Er fing an, stumm und abwesend im Familienkreise zu sitzen, und wenn er einmal die kleine Clara auf die Knie genommen hatte, um ihr vielleicht eines seiner alten, drolligen Lieder vorzusingen, zum Beispiel »Der Omnibus fährt durch die Stadt« oder »Kiektor sieht ein Brummer an der Wand«, so konnte er plötzlich stillschweigen, um dann die Enkelin gleichsam aus einem langen, halb unbewussten Gedankengange heraus mit einem kopfschüttelnden »Kurios« zu Boden zu setzen und sich abzuwenden. Eines Tages sagte er: »Jean, assez, du.« Und alsbald begannen in der Stadt die reinlich gedruckten und mit zwei Unterschriften versehenen Formulare zu zirkulieren, auf denen Johann Buddenbrook Senior sich kundzutun erlaubte, dass sein zunehmendes Alter ihn veranlasse, seine bisherige kaufmännische Wirksamkeit aufzugeben und dass er infolgedessen die von seinem seligen Vater anno 1768 gegründete Handlung Johann Buddenbrook mit Aktivis und Passivis unter gleicher Firma von heute an seinem Sohne und seitherigen Associé Johann Buddenbrook als alleinigem Inhaber übertrage, mit der Bitte, das ihm so vielseitig geschenkte Vertrauen seinem Sohne zu erhalten, hochachtungsvoll Johann Buddenbrook Senior, welcher aufhören wird zu zeichnen. Als aber diese Kundgebung erfolgt war, als der Alte fortan sich weigerte, noch einen Fuß ins Comptoir zu setzen, da nahm seine nachdenkliche Apathie in erschreckender Weise zu, da genügte Mitte März, ein paar Monate nur nach dem Tode seiner Frau, irgendein kleiner Frühlingsschnupfen, um ihn bettlägerig zu machen. Und dann, in einer Nacht, kam die Stunde, wo die Familie auch sein Bett umstand, wo er zum Konsul sagte: »Alles Glück, du, Jean, und immer Courage.« Und zu Thomas: »Hilf deinem Vater.« Und zu Christian: »Werde was Ordentliches.« Worauf er schwieg, alle anblickte und sich mit einem letzten »Kurios« nach der Wand kehrte. Er hatte Gottholz bis zum Schluss nicht Erwähnung getan, und auf die schriftliche Aufforderung des Konsuls, am Sterbebette des Vaters zu erscheinen, hatte der älteste Sohn mit Schweigen geantwortet. Am nächsten Morgen jedoch, ganz früh, als die Todesanzeigen noch nicht versandt waren und der Konsul auf die Treppe hinaustrat, um im Comptoir das Notwendigste zu erledigen, geschah das Merkwürdige, dass Gotthold Buddenbrook, Inhaber der Leinenhandlung Siegmunds Düving und Compagnon in der Breitenstraße, raschen Schrittes über die Diele kam. 46-jährig, klein und beleibt, besaß er starke, aschblonde, mit weißen Fäden durchsetzte Koteletts. Er war kurzbeinig und trug sackartig weite Hosen aus rauem, kariertem Stoff. Die Treppe hinauf schritt er dem Konsul entgegen, indem er die Brauen hoch unter der Krempe seines grauen Hutes erhob und sie dennoch zusammenzog. »Johann«, sagte er, ohne dem Bruder die Hand zu reichen, mit hoher, angenehmer Stimme, »wie steht es?« »Heute Nacht ist er heimgegangen«, sagte der Konsul bewegt und ergriff die Hand des Bruders, die einen Regenschirm hielt. »Er, der beste Vater.« Gotthold senkte die Brauen so tief, dass seine Lider sich schlossen. Nach einem Schweigen sagte er nachdrücklich: »Es ist nichts geändert worden, bis zum Schlusse, Johann?« Und sofort ließ der Konsul seine Hand fahren, ja, er trat sogar eine Stufe zurück und während seine runden, tiefliegenden Augen klar wurden, sagte er: Nichts.